Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Frau Professor Christine von Arnim und Privatdozentin Dr. Christine Thomas zum Thema Früherkennung und Prävention des Delirs. Ein Leitfaden für KlinikerInnen. Viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei Klinisch Relevant zu einem Podcast aus dem Themengebiet des Delir-Bereiches quasi. Wir haben ja schon häufiger in einigen Folgen darüber gesprochen, über Delir, und wollen das heute auch nochmal mit einer Expertenrunde tun. Ich habe mir auch hierfür wieder zwei Gäste eingeladen. Ich bin Markus, dein Podcast-Host heute, und wir wollen einmal das Thema Delir beleuchten und uns vielleicht eben auch mehrere klinische Aspekte anschauen, worauf es da ankommt und welche Grundprinzipien bei der Delir-Prävention und oder auch bei der Delir-Behandlung wichtig sind. Aber zunächst schauen wir oder werfen einen Blick in unsere Runde, und ich würde einmal Frau Dr. Thomas bitten, sich einmal vorzustellen. Was hat sie sozusagen zu dem Thema Delir, Delir-Prävention gebracht?
Hallo in die Runde. Ich bin Christine Thomas. Ich bin Neurologin und Psychiaterin. Und tatsächlich hat mich zum Delir gebracht die Erfahrung von Patienten, die verwirrt waren im geriatrischen Konsiliardienst und wo die Differentialdiagnose zu psychiatrischen Erkrankungen zum Teil schwer fiel. Ich bin Neurophysiologin, habe mir deshalb das EEG sehr genau angeschaut, habe gemerkt, wie wir da differenzieren können. Aber es ging dann auch darum, wie wir auch direkt am Bett Delir differenzieren können, auch ohne EEG. Und damit habe ich mich seit 2001 etwa beschäftigt.
Sehr gut, vielen Dank, Frau Thomas. Ja, Frau von Arnim, wer oder was hat Sie zu dem Thema Delir gebracht?
Ja, mein Name ist Christine von Arnim und ich bin Direktorin der Klinik für Geriatrie hier in Göttingen. Und auch ausgebildete Neurologin. Ich habe mich schon lange für Gedächtnisstörungen interessiert, Demenzerkrankungen, und habe eben gesehen, dass Patienten, die ich in der Gedächtnissprechstunde sehe, ganz oft berichtet haben, dass sie seit der OP stärker verwirrt sind oder während einer Operation oder irgendeinem Eingriff oder einem Infekt einfach eben eine Verwirrtheit da war, die nicht ganz klar war. So bin ich mit dem Thema in Kontakt gekommen und bin dann sozusagen tiefer reingetaucht durch den Kontakt mit Christine Thomas dann über die Pavel-Studie. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf. Das war eine groß angelegte GBA-geförderte Studie, wo es eben um Delirprävention und Management ging und zu zeigen, was wir da eben auch erreichen können. Und seitdem bin ich sozusagen angefixt von dem Thema. Und wir haben hier in Göttingen auch eine eigene große Studie aufgesetzt, eben um zu schauen, was es für Delir-Risikofaktoren bei Patienten, insbesondere in der Herzchirurgie, gibt, wie wir das früher erkennen können und was wir tun können. Und so sind wir dann auch immer weitergekommen und haben jetzt zuletzt eben die Leitlinie für Delir im höheren Lebensalter auch zusammen entwickelt mit eben den beiden Fachgesellschaften, die wir da auch vertreten. Deutsche Gesellschaft für Geriatrie, DGG, und Christine, du für die
Deutsche Gesellschaft für Gerontopsychiatrie und Psychotherapie. Auch ich bin Klinikchefin, leite die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie für Ältere, inzwischen in Stuttgart.
Ja, früher schöne in Bielefeld. Orte. Ja, schöne Orte, genau. Schöne Orte. Machen wir vielleicht zunächst am Anfang unsere Hausaufgaben. Fangen wir an mit den Klassikern, zum Beispiel der Frage, welche Formen des Delirs unterscheiden wir denn? Und welche Ursachen des Delirs kennen wir?
Ich übernehme mal die Formen des Delirs. Tatsächlich ist es so, dass ein Delir in gemischt, nämlich mal hyperaktiv und mal hypoaktiv auftreten kann. Gerade bei den Demenzerkrankten, die ein hohes Delirrisiko haben, ist es so, dass hypoaktive Delirien besonders häufig sind. Das sind tatsächlich, ich sage gerne, die idealen Krankenhauspatienten. Die sind sehr ruhig, die stellen wenig Fragen, die finden den Klingelknopf nicht, liegen im Bett und fallen kaum auf. Das ist die Gefahr dabei, deshalb fällt auch das Delir kaum auf. Anders ist es bei den hyperaktiven Delirien. Da ist es so, dass die Patienten auf sich aufmerksam machen. Die machen mehr oder weniger sinnige Dinge, die sind beunruhigt, dass sie beeinträchtigt werden. Die stehen auf, die ziehen sich die Zugänge, die wollen flüchten, weil sie bedroht werden. All das hat ganz unterschiedliche Ursachen, Christine.
Ja, genau. Im Endeffekt ist Delirium eine phänotypische Endstrecke. Was wir da sehen, ist immer wieder ähnlich und doch gibt es ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Wenn wir jetzt so einmal vielleicht kurz auch sozusagen in die Pathophysiologie eintauchen. Das Delirium ist auch in der Endstrecke eine Netzwerkstörung. Ja, das sagen die Netzwerke im Gehirn kommunizieren nicht mehr so gut, die Synapsen funktionieren nicht und da gibt es verschiedenste Ursachen. Zum Beispiel Medikamente, zu viel oder zu wenig, dass bestimmte Neurotransmitter nicht mehr zur Verfügung stehen. Klassisch ist es eben sozusagen zu wenig Acetylcholin oder zu viel Dopamin, also die groben Klassiker. Dann, wenn es zu metabolischen Veränderungen kommt im Gehirn und zu wenig ja, im Endeffekt Energie da ist, um auch diese Botenstoffe herzustellen, mal ganz vereinfacht. Aber was im Sauerstoff zu wenig da ist, zu wenig Glucose da ist, aber auch bestimmte Vitamine, die in dem Prozess notwendig sind, zu wenig da sind, kann sowas kann zum Delir führen, zu wenig Durchblutung. Dann ein großer Auslöser sind Infektionen, Inflammation im Gehirn. Einmal systemische Inflammation, das heißt im Rahmen von der Sepsis. Oder aber auch direkt, wenn es dann im Gehirn eben zu neuroinflammatorischen Veränderungen kommt. Eben jeder Patient mit einer Enzephalitis hat im Endeffekt oder mit einer Meningitis hat dann auch ein Delir.
Da kommt jetzt der Alterswissenschaftler wieder dazu oder der Altersmediziner, der einfach darauf hinweisen muss, dass gerade ältere Menschen erhöhte Inflammationswerte haben, schon ohnehin mehr Inflammation im Gehirn, sodass auch banale Infekte, nicht nur die systemischen Infekte, sondern der banale Harnwegsinfekt auch eine Delirursache sein kann.
Ja, wichtiger Punkt. Und nochmal ein letzter Punkt, wo wir auch eben in den letzten Jahren zunehmend verstehen, dass die Blut-Hirn-Schranke an diesem Übertrag von peripher nach in das sozusagen, Ökosystem des Gehirns überträgt, dass die auch eine wichtige Rolle spielt, was lässt sie durch, was nicht und dass eben Veränderungen auch da dann wieder ein Delir treiben können. Und jetzt zum nächsten Punkt. Jetzt übersetze ich das jetzt wieder ins Klinische. Was bedeutet das für mich jetzt als Klinikerin am Bett? Es gibt viele verschiedene Faktoren, die da reinspielen können. Und wir unterscheiden in der Klinik zwischen prädisponierenden Faktoren, das heißt Faktoren, die jemand schon mitbringt. Wie du gerade gesagt hast, eben wenn jemand älter ist, dann bringt er ein gewisses Risiko mit. Wenn jemand schon eine kognitive Beeinträchtigung hat, eben wenn die Synapsen, das Netzwerk schon von vornherein nicht so gut funktionieren, wenn jemand gebrechlich ist, also Frailty hat, gibt es ein paar Risikofaktoren, die jemand mitbringt. Und dann kommen nochmal Risikofaktoren dazu, die dann ein Delir auslösen können. Zum Beispiel, wie gerade gesagt, eine Infektion, so ein klassisch eine Operation, manchmal aber auch schon ein Ortswechsel, Elektrolytstörungen. Genau. Und da sagst jetzt, dass wir dann das, was wir gerade gesagt haben, so viele Facetten, die ein Delir mit sich die auslösen können, so viele Facetten gibt es halt auch in der täglichen klinischen Praxis, die wir da beachten müssen.
Ich habe noch gelernt, wir müssen vor allen Dingen Delir präventiv versorgen. Das heißt, wir müssen schon viel tun, damit ein Delir erst gar nicht auftritt, um eben zu verhindern, dass man schon das Ereignis hat und dementsprechend häufig auch nur noch, also dass man einfach keine guten Behandlungsoptionen mehr zur Verfügung hat. Ist das noch so? Und wenn ja, wie kriegen wir denn heraus, wen wir behandeln müssen? Denn in den Krankenhäusern sind ja die Ressourcen knapp. Zumindest würden wir davon ausgehen, dass die Delirprävention, kommen wir ja auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ebenso wie die Ursachen, die zum Delir führen, auch ein multimodales Vorgehen vielleicht benötigen. Und deswegen zuerst die Frage, ist das noch so, Delirprävention ist der Goldstandard?
Unbedingt. Und um Delirprävention machen zu können, müssen wir halt erstmal rausfinden, wer hat ein erhöhtes Risiko.
Damit das war unsere erste Frage in der Leitlinie. Ganz wichtig. Welches Risiko besteht? Wer hat ein erhöhtes Risiko? Und welche Risiken sind es genau?
Ja. Das heißt, wir screenen alle Patienten, die gewisse Risikofaktoren erfüllen.
Zum Beispiel, ja.
Welche Screening-Instrumente würden wir empfehlen?
Ja, da haben wir uns jetzt in der Leitlinie so gar nicht richtig festgelegt, weil es gibt keine Screening-Instrumente, die one size fits all, wie in anderen Bereichen, wo man sagt, da gibt es ein oder eine Handvoll Instrumente, die Goldstandard sind. Dadurch, dass es halt so viele Faktoren sind, die es auslösen können, kann das in jedem, wir haben es Setting genannt, auch immer was anderes sein. Hier in der Geriatrie habe ich andere Patienten als in der Herzchirurgie, als in der Notaufnahme, als im Pflegeheim. Sodass ich da nochmal auf Setting Rücksicht nehmen muss. Und es gibt eben durchaus, ja, wir haben es in Tabellen, die Risikofaktoren, dass man Haken durchmacht und guckt, habe ich diese Risikofaktoren individuell? Gibt so ein paar Entwicklungen, dass sich eben auch bestimmte Screening-Tools entwickeln. Wir haben die genannt und aufgezählt in der Leitlinie. Aber da gibt's keinen, wo wir sagen, den müssen Sie jetzt unbedingt verwenden.
Genau. Ich glaube, wichtig ist dabei, bestimmte Bereiche auch abzuscannen. Der eine wichtige, hat Christine schon gesagt, ist die Kognition. Hat jemand eine kognitive Einschränkung? Ein anderer ganz wichtiger Bereich ist Frailty oder Gebrechlichkeit. Da gibt zum Beispiel die Clinical Frailty Scale, die von der DGG ja auch nochmal so bildhaft aufgezeigt wurde und leicht einzusetzen ist. Ein anderer Punkt ist Multimorbidität, ja. Auch akute Erkrankungen, da kann man auch den ASA-Score dafür benutzen, wenn das Patienten sind, die eh operiert werden sollen und vom Anästhesisten eingeschätzt werden, dann hat man schon ziemlich viel abgedeckt. Ganz großartig ist natürlich, wenn man so eine komplette Clinical Geriatric Assessment macht, ja, Complete Geriatric Assessment heißt CGA, ja, da ist dann alles drin, da hat man dann auch noch psychosoziale Faktoren, Depressionen mit abgefragt, solche Dinge, die schon auch belastend sein können.
Und das ist auch das Einzige, wo wir dann richtige Evidenz gefunden haben, wenn wirklich ein Comprehensive Geriatric Assessment, CGA, durchgeführt wird, kann das Outcome von Patienten auch positiv beeinflussen.
Nochmal Medikamente müsste man vielleicht noch sagen. Für mehr als 5 Medikamente ist auch ein hohes Risiko. Fußnote
zur Kognition. Dann sagen alle immer, es kostet mich ja so viel Zeit hier, habe ich keine Zeit für. In meiner Klinik, in meinem Setting muss es alles schnell gehen. Und Kognitionstests, wissen wir, brauchen eine halbe Stunde. Nee, brauchen wir nicht. Es reicht wirklich ein kurzes kognitives Screening mit den wichtigsten Eckpunkten, Aufmerksamkeit, Orientierung, Zeitraum, Person, Situation und dann bin ich schon mal echt einen Schritt weiter. Aber ich muss es halt machen, weil gerade auch die Hypoaktivrisikopatienten, die wirken erstmal total fit kognitiv und sind es dann doch nicht.
Genau.
Das Gespräch mit den Angehörigen könnte flankierend wahrscheinlich auch sinnvoll sein. Ne? Ist Ihnen irgendwas aufgefallen oder sind wir da oder ist das nicht so gut zu systematisieren im klinischen Alltag?
Weniger bei der Risikoerfassung, ja, sondern eher dann, wenn es darum geht, ist da jetzt ein Delir aufgetreten oder nicht. Aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu.
Genau, wobei man vielleicht schon auch hinsichtlich Demenzentwicklung fragen kann, braucht jemand Hilfe bei finanziellen Dingen zum Beispiel? Wie gut ist jemand im Alltag selbstständig? Und gerade ein Früherkennungszeichen für Demenz ist schon die Unterstützung in finanziellen Dingen. Also organisiert seine Überweisungen nicht mehr selbstständig, hebt kein Geld von der Bank ab. Solche Dinge sind frühe Indikatoren für eine Demenzentwicklung.
Kommen wir vielleicht einmal auf die Folgen zu sprechen. Wenn wir das jetzt nicht so laufen lassen und, also wenn wir das laufen lassen, wollte ich sagen, und eben keine Maßnahmen ergreifen, womit ist denn zu rechnen, wenn ein Delir auftritt? Ist es ein Zustand, der ja vielleicht dann nach ein paar Monaten wieder komplett reversibel sich zurückentwickelt und man wieder sagt, naja, das passt soweit. Gibt es da eine Gruppe von Patienten, die da gut durchkommen? Oder haben wir es mit einem sehr großen, ernsthaften klinischen Problem zu tun?
Ja, die Frage war natürlich jetzt sehr suggestiv. Natürlich haben wir es mit einem großen klinischen Problem zu tun. Ja, unbedingt. Früher hieß es ja immer, ja, der ist halt verwirrt und es ist ein Durchgangssyndrom. Ich habe das eher lang nicht verstanden, was die meinen mit Durchgangssyndrom. Aber die Idee dahinter ist, da geht man durch und dann ist es vorbei. Aber das wissen wir jetzt auch aus vielen klinischen Studien, dem ist leider nicht so. Ein Delir erhöht einfach das Risiko für negative Outcomes. Und was umfasst das? Das sind kurzfristige negative Outcomes. Das heißt, Menschen mit Delir haben Komplikationen schon während des Krankenhausaufenthaltes, von der Pneumonie bis zu weiteren Infekten, oft längere Krankenhausaufenthalte.
Dekubiti, sowas, ja. Ja. Das dann, sind Gründe.
Ja. Und dann aber auch eine höhere Rate, dass sie nicht mehr in ihr gewohntes Umfeld können. Ja, dass sie vielleicht dann auch in eine Kurzzeitpflege, in eine Langzeitpflege müssen, direkt nach dem Krankenhausaufenthalt. Und was man eben auch weiß, und da komme ich wieder sozusagen mit der Gedächtnisambulanz rein, dass wenn man die Patienten über Jahre beobachtet, dass die Menschen, die ein Delir haben und hatten, ein höheres Risiko haben, eine Demenz zu entwickeln und der kognitive Verlauf deutlich schlechter ist. Gibt es eine große Studie, die haben gesagt, eben 40% Beschleunigung der kognitiven Verschlechterung über die nächsten 6 bis 8 Jahre. Das ist ein Wort.
Genau, deswegen das heißt, Delir, die Demenz tritt nicht nur früher auf, sondern verläuft dann auch schlechter. Das ist ein wesentlicher Punkt, aber auch Tod ist doppelt so häufig. Ja, sowohl innerhalb von 30 Tagen als auch innerhalb von 2 Jahren versterben Menschen, die ein Delir entwickelt haben, eben deutlich häufiger. Ja, Alltagskompetenz nimmt ab, sodass die auch mehr als doppelt so häufig in Pflegeheime müssen. Patienten, die ein Delir entwickelt haben. Je älter sie sind, je wahrscheinlicher.
Und dann ist es so, wenn man sich diese Zusammenhänge anschaut, ist es eben je weniger Delir, je kürzeren Delir es und je weniger schwer es ist, umso besser kommen diese negativen Outcomes raus. Deswegen der Ansatz, ein Delir so gut wie möglich vermeiden, Prävention betreiben und wenn es da ist, dann auch so gut wie möglich behandeln, damit es dann halt, wenn es da ist, zumindest kürzer oder weniger schwer ist, damit wir on the long run Patienten besser wieder, wenn es geht, in ihr gewohntes Umfeld zurückkriegt.
Da ist besonders wichtig, dass man das Delir extrem früh erkennt. Ja, gut hinzugucken und das Delir gut zu erkennen, spielt dabei die entscheidende Rolle, weil wenn man zu spät dran ist, dann ist es meist nicht so zu behandeln, dass man es verkürzen kann.
Würde ein solches Risiko auch notwendigerweise manchmal zum Verzicht auf eine elektive Prozedur führen, weil man sagt, das Risiko hier bei diesem Patienten ist recht hoch und wir müssen hier in der Risiko-Nutzen-Abwägung zum Schluss kommen, ja, die OP könnte eventuell vielleicht orthopädisch einen Vorteil bringen, aber das Risiko für ein Delir ist eben so hoch, dass wir empfehlen würden, darauf zu verzichten. Wird das schon in der klinischen Praxis gemacht oder ist es eher so, wir planen weiter und dann versuchen wir präventiv irgendwie was zu machen im Krankenhaus und bei der Entscheidungsfindung spielt es noch nicht so eine große Rolle.
Also da haben wir speziell mit unserer betroffenen Leitlinie einen besonderen Schwerpunkt hingelegt, auch nochmal deutlich zu machen, es geht in höheren Lebensalter vor allem um Lebensqualität. Und man muss sich dabei einfach gut überlegen, was bringt einem die OP an Lebensqualität. Wenn ich die Hüfte gebrochen habe und ich operiere sie nicht, wird meine Lebensqualität massiv eingeschränkt sein. Aber ob ich ein arthrotisches Schultergelenk wirklich operieren muss, muss ich mir überlegen. Wenn ich ständig über Kopfbewegungen machen möchte mit meinem Arm, dann brauche ich das. Aber wenn ich das ohnehin nicht mache, aus anderen Gründen, dann muss ich mir überlegen, ob ich mir die Operation zumuten sollte, wenn ich 87 bin.
Ja, genau, aber so ein Delirrisiko kommt halt sozusagen auch als Gewicht auf die Waage, ob es in die eine oder andere Richtung ausschlägt. Es ist nur so, dass wir trotz allen Risikofaktoren, die wir erheben, wir können nicht eindeutig vorhersagen, wer jetzt einen sicheren Delir bekommt und wer nicht. Deswegen auch da Patienten einfach begleiten.
Okay, dann kommen wir doch vielleicht zu den Möglichkeiten, die wir haben zur Prävention respektive der Behandlung eines Delirs. Worauf kommt es da an? Wer möchte Prävention machen? Frau Thomas.
Erstmal die Früherkennung. Ja? Früherkennung von den Risiken, Früherkennung des Delirs ist ganz wichtig. Ja, also, dass wir regelmäßig nachschauen, hat der Mensch ein Delir oder nicht. Dann kommt es darauf an, den Patienten, den Menschen so gut wie möglich zu aktivieren tagsüber und so viel wie möglich Nachtruhe zu garantieren. Es ist eine multimodale Intervention, die täglich stattfinden muss und die möglichst viele Komponenten beinhalten soll, wo der Patient Risiken hat. Also wenn jemand schlecht hört, schlecht sehen, tun ja die meisten und brauchen eine Brille. Ja, da ist es ganz wichtig, dass man die Möglichkeiten des sensorischen Ausgleiches schafft, damit sie so aktiv wie möglich sein können und ihre Umwelt verstehen können. Dass man Uhren hat, Kalender am Bett, dass die Patienten sich selber reorientieren können oder sogar ein Schild, wo steht, in welchem Klinikum bin ich denn, ja, ist ganz wesentlich. Dann kommt eine kognitive, aber auch eine körperliche Aktivierung dazu, also dass man sich im Bett bewegt, dass man auch mal einen Spaziergang über den Flur macht, um sich körperlich zu bewegen, dass man Mahlzeit zu sich nimmt, etwas trinkt und entspannend und informativ mit dem Patienten spricht, sodass der auch den Eindruck hat, er ist gut informiert oder die Patientin, dass sie keine Angst haben müssen. Sie wissen, sie werden begleitet, sie verirren sich nicht im Krankenhaus, weil sie nur irgendwo hingeschickt oder abgestellt werden. Das führt alles dazu, dass der Patient, die Patientin dann am Abend auch beruhigter einschlafen kann. Und da ist es halt auch wichtig, dass die Beruhigung nicht durch das Beruhigungsmittel, sondern eher durch eine Handmassage, Lavendel oder beruhigendes Gespräch dann erfolgen kann. Und wenig Störung in der Nacht, dann ist ein Patient zum Beispiel gut vorbereitet für seine Intervention. Ja. Aber es gibt auch andere Dinge, Christine. Jetzt, ihr habt viel über Prähabilitation vor Operationen gesprochen, dass man vorbereiten kann, dass man auch wirklich topfit in die Operation geht.
Ja, genau. Das ist dann so, Prähabilitation ist, wenn ich wirklich schon vor einer geplanten Operation mir Zeit nehme, bis zu dem Eingriff, nehme ich körperlich, wie du gesagt hast, die gleichen Punkte körperlich, aber auch emotional auf so einen Eingriff vorzubereiten. Was macht es mit mir? Was erwarte ich davon? Was passiert danach? Ja, oft muss man sich ja dann auch wieder länger auch körperlich erholen. Wie bereite ich mich drauf vor? Einfach die Zeit nutzt.
Genau. Ja? Auch meine Muskulatur zu aktivieren. Ja, weil wenn ich mich schlechter bewegen kann nach einer Operation, ist gut, ich habe etwas mehr Muskelmasse. Solche Dinge muss man mit einbeziehen. Aber das geht halt auch im Krankenhaus. Und gerade unsere Patientenleitlinie zeigt auch auf, wie Angehörige und Freunde helfen können, während so einem Krankenhausaufenthalt aktiv zu bleiben, indem man die Zeitung vorbeibringt, indem man ein kurzes Gespräch führt, nicht unbedingt die Spanisch-Vokabeln abfragen. Aber ja.
Und dann ist es ja auch nochmal so, wenn ich vorher weiß, als Patient nach der OP kommen da und dort an diesen Stellen des Körpers irgendwelche Schläuche aus mir raus. Und das ist ganz normal so. Und die sollen auch da sein und ich soll die auch da liegen lassen. Dann bin ich erstmal nicht so schockiert, wenn ich aufwache und merke, hier kommen 5 Schläuche aus mir raus. Ja, da kann ich, wenn jemand dann sagt, das ist die OP und das war ja schon von vornherein so geplant, dann kann ich die Leute einfach wieder viel früher abholen und wieder in die Normalität zurückführen. Genauso auch, wenn jemand eben nach der OP wieder begrüßt wird schon jemand, den er vielleicht schon kennt und die Person einem dann auch noch die Brille wieder auf die Nase, in die Hörgeräte, in die Ohren steckt und sagt, wo wir jetzt hier sind und dass alles gut gelaufen ist. Das sind so Kleinigkeiten, die da schon echt viel ausmachen, dass ich ganz schnell wieder zurück in Zeit und Raum finde.
Ist das denn so, dass wir bei der OP-Situation auch schon Barrieren abgebaut haben zugunsten von älteren Patienten? Ich spreche jetzt so mal so als Vater, da kenne ich das, wenn ich mit meinem Kleinen, musste ich auch leider schon eine Operation durchstehe, dass ich dann mit rein darf und dabei unterstützen darf. Bei Kindern, glaube ich, versteht man das gut. Ist es denn beim älteren Patienten auch schon so, dass viele OP-Teams übergegangen sind zu sagen, pass auf, du darfst eigentlich in Situationen, wo Angehörige normalerweise nichts zu suchen haben, schon dabei sein und, wie Sie sagen, Frau von Arnim, vielleicht bei der Begrüßung nach der Narkose direkt vor Ort sein?
Also es gibt Rooming-in-Möglichkeiten, aber die Pädiatrie ist da deutlich weiter, würde ich sagen, als wir in der Geriatrie sind. Es gibt verschiedene Ansätze, zum Beispiel, dass man das Flüssigkeitsmanagement optimiert hat, dass man noch kleine Schlucke Wasser trinken darf, bis kurz vor Abruf vor der OP und nicht schon Stunden nüchtern sein muss und dass man tatsächlich im Aufwachraum schon Wassereis kriegt. Ja, dass man schon wieder, tatsächlich haben die Wassereis neuerdings vorrätig, um schon wieder Flüssigkeit anbieten zu können. Ein großer Vorteil, ja.
Die OP-Vorbereitung, wie nehmen die Patienten das an? Man macht das 4 Wochen vorher, 6 Wochen vorher, kriegen die dann so einen Plan, worauf sie achten sollen, übermittelt man das verbal? Was sind da für Tipps für die Praxis?
Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist alles noch kein Standard, wird im Moment auch nicht irgendwie von den Kassen refinanziert. Wir machen es im Rahmen von Studien im Moment. Zum Glück von GBA-Studien, das heißt, da ist der Weg in die Praxis dann auch nicht mehr so lange. Und was wir jetzt auch machen, eben mit einer großen internationalen Kooperation zu gucken, was für Möglichkeiten gibt es da, ambulant, stationär, welche Inhalte muss das alles bieten, was gehört dazu, was nicht, wie häufig muss sowas sein. Das erarbeiten wir gerade eben mit so einer Expertengruppe, damit wir da auch einen Konsens irgendwie zusammenstellen können und gucken können, wo wir eben noch Forschung brauchen, wo was schon so weit ist, dass in die Praxis empfohlen werden kann.
Tatsächlich würde man sich inhaltlich wünschen, dass ein älterer Patient sein Delirrisiko schon kennt, dass hausärztlich das Delirrisiko womöglich schon bestimmt ist, dass man sich dann angesichts dessen für den Eingriff entschieden hat, aber auch schon mit den geplanten Maßnahmen praktisch ins Krankenhaus kommt, sodass man dort das entsprechend umsetzen kann und dass alles, was im Krankenhaus rund um das Delir aufgefallen ist, dann wiederum an den Hausarzt oder die Fachärzte weitergegeben wird. Dieser Patient hat ein Delir gehabt, aber wir haben das sehr rasch auch begrenzen können zum Beispiel. Oder aber der Patient war schwer psychotisch. Wir haben noch eine symptomorientierte Therapie machen müssen mit einem Antipsychotikum, zum Beispiel Haldol. Ja, solche Dinge sind wichtig, dass die im Arztbrief auch beschrieben werden. Unsere Forschungen haben gezeigt, dass maximal in einem Drittel in einem Arztbrief sowas noch verzeichnet ist, eher noch weniger. Da haben wir noch sehr viel Aufholbedarf.
Gibt es dafür einen Grund, warum auf diese Information verzichtet wird?
Es wird vielleicht nicht als relevant betrachtet, gerade von Chirurgen, die dann sagen, ja gut, jetzt habe ich ja irgendwie ein Knie, ein Herz, eine Hüfte repariert und ist ja vorbei, interessiert keinen mehr, Schwamm drüber. Und es ist natürlich auch immer schambehaftet. Sowohl bei Patienten selbst, bei Angehörigen, aber auch immer noch im Endeffekt durch alle medizinischen oder Gesundheitsfachberufe durch. Ja. Delir, schon der Begriff ist irgendwie, was, du machst Delirforschung?
Ja. Genau, hat das was mit Alkohol zu tun?
Ja. Ja, ja, ich kenne das auch noch, dass es da hieß, ach, die sind ja eigentlich im Wesentlichen Entzugspatienten.
Uns wird ja auch auch das ist was wir versuchen irgendwie auszutreiben, auch im Flurjargon ist es ja immer noch negativ besetzt, für Stigmatisierung, die da stattfindet, wo ich denke, da müssen wir besser werden.
Ja, also bis dahin, dass mir die Notaufnahmeärztin sagt, nee, ein Delir kann ich nicht diagnostizieren, da nimmt mir die Station den Patienten ja nicht mehr ab. Ja, also das ist schon ein großes Problem. Delirpatienten sind aufwendig, ja, und haben von daher ein gewisses Stigma.
Ja, kommen wir doch vielleicht noch einmal zu den beiden Themen Kausalbehandlung und syndromale Behandlung. Ich weiß nicht, ob wir alle Facetten schon dabei hatten, wahrscheinlich noch nicht. Beginnen wir vielleicht mal mit der Kausalbehandlung. Wer möchte?
Das ist, Christine, dein Thema gewesen in der Leitlinie. Da habt ihr ganz intensiv, du und der Walter Hever, involviert. Aber man muss klar sagen, es gibt wenig Studien dazu. Ja, es war Expertenwissen.
Genau, Expertenempfehlung. Aber die Experten haben sich geeinigt im Endeffekt, Delir ist Notfall. es zeigt immer an, dass irgendwas dahinter steckt und das muss ich rausfinden. Und es ist auch dadurch, dass es so viel Facetten hat, was es verursachen kann, hatten wir ja vorhin schon, ist es auch Detektivarbeit. Das heißt, ich muss oft meine Lupe rausholen und überall genau beleuchten und gucken, was steckt dahinter. Wir haben dann gesagt, na, es gibt so ein paar Dinge, die decke ich einfach grundlegend ab. Ich muss einen Patient einfach mal angucken. Ja, gibt es irgendwelche klinischen Hinweise, untersuchen für irgendwelche Veränderungen, die dem zugrunde liegen können. Ich gucke auf die Medikamente und mache da einen Check. Gibt es delirogene Medikamente, die angesetzt wurden oder was abgesetzt wurde? Interaktionen zwischen Medikamenten, Interaktionen zwischen Medikament und Krankheit, dass ich darauf achte und dass ich dann auch nochmal ein Basislabor mache. Hatten wir ja schon gleich, guck erstmal, gibt es Veränderungen im Stoffwechsel, gibt es entzündliche Veränderungen, gibt es Elektrolytverschiebungen, dann nochmal ganz grob Leber, Niere, Schilddrüse, gibt es da Veränderungen, die eben auch mal dazu führen können und dann immer nochmal auch einen grundlegenden Vitaminstatus, B12-Folsäure angucken. Und was sich nicht lohnt zu bestimmen, ist Vitamin B1. Das kann dann Wernicke-Enzephalopathie sozusagen dann auch mal niederschwelligen Delir auslösen oder Ursache sein. Im Zweifel Vitamin B1 geben. Ja, ist gut verträglich, kostet nicht viel, dann mache ich nichts falsch mit.
Genau, ohne dass ich die Ursache kenne, kann ich das Delir nicht optimal behandeln. Denn die Ursachenbehandlung ist der Königsweg. Die Ursachenbehandlung führt dazu, dass das Delir weniger wird. Nicht 1:1, also wenn ich das Natrium angemessen ausgleiche, ist das Delir nicht sofort weg, wenn das Natrium wieder normal ist. Aber es ist die Grundvoraussetzung dafür, dass das Delir sich wieder normalisieren kann, meist innerhalb der nächsten Tage. Das ist auch der Grund, warum ein Patient mit einem Delir erstmal in der Somatik behandelt werden muss und nicht in der Psychiatrie. Ein Mensch mit einem Delir hat eine somatische Grunderkrankung und muss deshalb erstmal in die Somatik.
Und dann mache ich halt mal einen Basischeck, ja, wo ich es gerade erläutert habe. Und dann ist immer so ein Leitsatz, ist immer, wir suchen nicht alles, aber alles, was sinnvoll ist. Und dann machen wir sozusagen, wo der Patient herkommt, in welcher Klinik der liegt, nochmal weiter und gucken dann bei speziellem Verdacht nochmal tiefer rein. Und ergänzen dann halt nochmal zum Beispiel ein EKG, ein Ultraschall, je nachdem, was an internistischer Grunderkrankung dahinter steckt. Bei jemandem, der operiert worden ist, gucken wir oft in Richtung, gibt es Hämatome, gibt es Infektionen, ganz klassisch. Oder aber auch dann, wenn jemand Hinweise dafür hat, gerade auf eine fokalneurologische Symptomatik, dass wir halt dann ein Bild vom Kopf machen, im Zweifel eine Lumbalpunktion und ein EEG. EEG finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, gerade auch wenn es eine anhaltende Vigilanzstörung ist. Ich glaube, nicht bewusst erlebte Anfälle werden eher unterdiagnostiziert. Wenn ich so als Neurologin denke ich mal, lieber mal ein EEG mehr, um zu gucken, ob da nicht dann doch ein Status oder Anfallshäufung dahinter steckt.
Genau, das ist der eine Wert des EEGs. Der andere Wert des EEGs ist eine Differentialdiagnose, die sehr schwer fallen kann, ob es jetzt nicht eine psychiatrische Erkrankung ist. Nehmen wir an, wir haben einen älteren Menschen, der eine Schizophrenie hat und wo es manchmal schwer zu differenzieren ist, ist es jetzt ein deliranter Zustand oder ist er so desorganisiert in seinem Denken, dass die Aufmerksamkeit beeinträchtigt wird. Und wenn man das nicht auseinanderkriegt, auch da hilft ein EEG. Ja.
Und dann kommt es immer noch mal drauf an, wir haben es in der Leitlinie mal Setting genannt, in welchem Bereich in der Klinik, wo ich tätig bin, was für Patienten und Patienten ich vor mir habe. In der Notaufnahme brauche ich eine schnelle Labordiagnostik. Ja, da muss ich aber auch so Dinge machen. Einmal Hautinspektion, ist da vielleicht irgendein Pflaster doppelt geklebt? Ja, ein Klassiker.
Ja, zwei Fenster. Oder hat er eine Gürtelrose?
Ja. Ja. Und dann Notaufnahme auch immer noch nach dem Sturz fragen, auch in der Vorgeschichte. Ein Subduralhämatom kann auch mal Wochen zurückliegen. Andersrum muss ich dann wieder auf das Druckunit nochmal wieder anders rangehen und gucken, ist vielleicht eine Re-Ischämie, brauche ich nochmal ein Bild? Ja, muss ich vielleicht doch ein EEG machen, weil dann natürlich viel häufiger ein Anfall auftritt als in anderen Bereichen. Und so immer gezielt, aber sorgfältig gucken, was kann dahinter stecken und das dann auch so gut und umfassend und früh wie möglich behandeln.
Genau, aber dann haben wir halt immer noch die Probleme, dass Patienten, obwohl jetzt antibiotisch behandelt wird und die Pneumonie besser wird, eben so viel symptomatische Delirzeichen haben, dass es im Alltag schwer ist, dass sie behandelbar sind, dass sie jetzt ihre IV-Antibiose akzeptieren zum Beispiel, dass sie nicht von Station weglaufen. Und da kommen wir dann halt in die symptomatische Behandlung und die wiederum, da ist der Königsweg mit niedriger Dosis, aber durchaus auf die psychischen Symptome hin zu behandeln. Also wenn jemand tatsächlich optische Halluzinationen hat, Wahnerleben hat, dann ist eine niedrige Haloperidol-Dosis durchaus indiziert, nicht 5 Milligramm, sondern 0,5 Milligramm am Tag in 3-4 Dosen ist ganz wesentlich. Und das bringt die Leute dann auch schneller aus dem Delir. Was auch hilft, ist eine Schlaf-Tag-Nacht-Rhythmus-Stabilisierung, zum Beispiel durch ein Pipamperon, ein niederpotentes Neuroleptikum, wie zum Beispiel Pipamperon, Melperon, Quetiapin. Quetiapin spielt eine Sonderrolle insofern, als es beim Parkinson-Patienten auch zugelassen ist. Wir hatten schon gehört, Parkinson-Patienten können über ihre L-Dopa-Medikation oder noch schlimmer über Dopamin-Agonisten häufig Delirien entwickeln. Ja, da müsste man jetzt sowohl das L-Dopa reduzieren als auch Quetiapin geben, um die optischen Halluzinationen zu dämpfen. Beispiel, ja. Mhm. Aber weniger ist mehr an dem Punkt, medikamentös. Und man muss nicht immer was geben und man sollte gar keinenfalls Benzodiazepine geben. Ja, also müde machen und jetzt zur Ruhe bringen ist nicht der richtige Weg. Aktivierung ist der Weg, ein Delir zu behandeln. Und deshalb sind die Benzodiazepine wirklich nicht die richtigen Medikamente. Einzige Ausnahme, Alkoholentzug.
Ja, aber gerade auch bei älteren Patientinnen und Patienten sehen wir halt öfters auch mal paradoxe Reaktionen. Das ist dann, wenn, dann drehen die erstmal so richtig auf. Also Benzodiazepine, nee. Wann behandle ich medikamentös? Finde ich auch gut, hast du auch, finde ich, schön dargestellt, eben wenn es halt belastet. Wenn es die Behandlung gefährdet, wenn es Patienten belastet, dann ja. Und auch finde ich immer noch mal medikamentös, bevor ich dann auch freiheitsentziehende Maßnahmen machen muss. Ich sage, da versuche ich noch mal so Ruhe reinzukriegen, bevor ich jemanden wirklich fixieren muss.
Genau, weil das wiederum tut dem Delir gar nicht gut. Ja, auch das ist gegen das Prinzip der Aktivierung. Patienten einzuschränken führt eher zur Verschlechterung des Delirs. Ja, und ist wirklich nur indiziert, wenn eine schwere Eigengefährdung auftritt, die sonst nicht abwendbar wäre. Ja.
Okay. Insgesamt können wir also festhalten, durchaus aufwendig. Die Ursachensuche kann durchaus aufwendig sein. Die Behandlung neben den medikamentösen Optionen, die wir haben, die wir einsetzen sollen, wenn der Aufwand eben oder beziehungsweise die Eigengefährdung das irgendwie nicht mehr rechtfertigt. Da haben wir gesagt, Aktivierung tagsüber ist der richtige Weg. Nachts kann man medikamentös auch den Schlafwachrhythmus unterstützen. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch die nicht pharmakologischen Maßnahmen, die wir vorgestellt haben. Orientierung, Aktivierung. Und all das ist ja durchaus aufwendig für die Kliniken. Es gibt ja einige, die sehr modellhaft vorangegangen sind. Die haben zum Beispiel Mitarbeiter eingestellt, dafür extra, schulen viel, also schon auch insgesamt ressourcenaufwendig. Gibt es denn irgendwie so einen ersten Schritt oder die ersten zwei Schritte hin zu einer besseren Delirprävention, solange wir vielleicht, und das müssten wir ja auch nochmal besprechen, auch nochmal Fragen der Refinanzierung klären müssen, denn das Delir und die notwendigen Maßnahmen sind ja bislang nicht gut refinanziert oder gar nicht refinanziert. Ist das richtig?
Das stimmt. Wir haben ein sehr aufwendiges Delirpräventionsprogramm, das nennt sich Activa. Also es geht um Aktivierung und es sind im Moment 7 Krankenschwestern auf mehr als 20 Stationen täglich unterwegs, um delirvermeidende Aktivierung durchzuführen. Das finanzieren wir über das Pflegestärkungsgesetz. Und das ist sehr gut evidenzbasiert über die Pavel-Studie. Wir haben das in die Regelversorgung über das Pflegestärkungsgesetz überführt. Andere Krankenhäuser haben das nicht schaffen können und versuchen jetzt, da kannst du was dazu sagen, Christine, Qualitätsverträge zu vereinbaren, um die Finanzierung zu schaffen. Weil Schulung allein ist zwar besser als nichts, aber es führt letztlich nicht dazu, dass auch wirklich Präventionsmaßnahmen umgesetzt werden.
Ja, genau. Und da hat ja der GBA, das ist jetzt aber auch schon wieder, ich habe es hier Stand 24, ja, aber auch schon länger bestehen, Möglichkeit für Qualitätsverträge nach Paragraf 110a SGB 5. Und da ist eben ein Punkt darunter, Prävention des postoperativen Delirs bei der Versorgung von älteren Patientinnen und Patientinnen. Und da kann dann jedes Krankenhaus eben direkt dann mit einer Kasse einen spezifischen Vertrag eben abschließen und dann gewisse Anreize, ist es wörtlich, genau, auch sogenannte Anreize können vereinbart werden. Aber man muss erstmal eine Kasse finden, die das macht und muss eben dann auch ein entsprechendes Programm vorweisen können. Das ist ein Prozess, den wir jetzt hier gehen wollen, aber es ist natürlich alles noch nicht so richtig in der Routineversorgung angekommen.
Genau, und wir haben jetzt in Pavel zum Beispiel ausgerechnet, dass so ein Delirpräventionsteam etwa 600-700 Euro kostet pro stationären Aufenthalt pro Patient. Ja, dass da an 5 bis 7 Tagen aktiviert wird, kostet so viel und Delirrisiken erkannt werden, Kurven kontrolliert werden etc., kostet etwa so viel Geld.
Ja. Ist natürlich unfassbar viel Geld, wenn man sich bedenkt, mit wie wenig Geld man mit Medikamenten einfach wegkommt. Aber wenn wir Menschen einsetzen, wird es natürlich auch echt teuer.
Das stimmt. Andererseits spart es viel Geld, wenn man nicht ins Pflegeheim muss.
Anderes Gesetzbuch, sagen manche dann, ne? Ja, da ist es dann nicht, genau. Vielleicht, da ist dann das eine Problem. Okay. Wenn wir jetzt nochmal einen einfachen Gedanken aufgreifen, muss ich jetzt erstmal in meinem Krankenhaus Daten sammeln, um es etwas griffiger zu kriegen, respektive ein Screening durchführen, herausfinden, okay, wie sieht denn die Delir-Situation bei uns aus? Oder würde man sagen, ist nicht unbedingt notwendig, da wir uns auf die sehr soliden epidemiologischen Daten, die wir bereits zur Verfügung haben, stützen können und wir eine solche Argumentationsgrundlage nicht mehr brauchen und jetzt schon besser, wenn wir noch nicht viel haben als Krankenhaus, sollte mal das so sein, schon direkt in die Handlung kommen. Also quasi die Prävention. Oder was wäre
unbedingt, die unbedingt, ja. Ja, direkt loslegen. Die Evidenz ist da. Wir haben es jetzt auch nochmal zusammengefasst. Oder im Alba Sanchez in einem Meta-Analyse und systematischen Reviews gibt jetzt seit eben Sharon Inouye hat in den 90ern schon die ersten Studien durchgeführt. Es gibt über 15 Studien mit zigtausenden Patienten, die zeigen, mit so einer Multikomponenten-Intervention kann ich Delirrisiko um 44% senken. Da genau, ist Evidenz ist da.
Ja, zwar in der Inneren, in der Chirurgie, in der Geriatrie, in der Notaufnahme, das ist eigentlich sehr gut belegt. Auf der Stroke Unit, das wissen wir. Ja, wobei ich schon noch wichtig finde, dass man nachschaut, ob ein Delir besteht, weil nur so kann man das Delir erkennen. Also ich sollte schon wissen, nach was ich suche. Ja, und das Wichtigste dabei ist einfach das Symptom der Aufmerksamkeitsstörung. Patienten, die irgendwie unaufmerksam wirken, ja, nicht die Monate rückwärts aufzählen können, 7 Monate rückwärts sollte schon gehen. Ja, oder das 5-buchstabige Wort im Minimental rückwärts, Radio rückwärts, es geht schnell. Und wenn das nicht geht, muss ich mich fragen, warum, wenn der das gestern gekonnt hat. Ja, oder so. Ja.
Jetzt brauchen wir ganz kurz einen Break. Damit auch alle, die zuhören, einmal Monate rückwärts oder Radio rückwärts durchzählen, alle safe sind und wir jetzt wieder zuhören können.
Ja. Und wir müssen die auch regelmäßig wieder anpassen, weil es gab ja auch in den etwas älteren Kognitionstests schon Fragen, die heute normale Menschen schon nicht mehr beantworten können, weil irgendwie was nach dem Ort gefragt wird und die meisten digitale Navigationsmittel nutzen und sich manchmal fragen, okay, ich kenne gar nicht die Straße oder so, wo ich jetzt derzeit eigentlich mein Krankenhaus, wo sich mein Krankenhaus befindet. Ja, super. Frau von Armin, Sie können gleich nochmal.
Ich habe nochmal einen kurzen Punkt bitte. Zu Delir. Wie kriege ich das in mein Krankenhaus auf die Straße? Ja, das ist kein einfacher Weg. Und da ist unsere Empfehlung, und ich rede mal für uns, Christian, dass es strukturiert angehen. Ja, es ist also jeder Einzelne, der sagt, ich mache jetzt mal auf meiner Station oder so ein bisschen, ist sicher nicht falsch. Aber richtig gut wird es erst, wenn man es wirklich einmal strukturiert und zwar top-down denkt. Man muss sich da wirklich die Entscheider und Entscheiderinnen im Krankenhaus an die Seite holen und dann gucken, wie kriege ich einen strukturierten Plan fürs Haus, für einen größeren Bereich umgesetzt. Und habe auch alle Bereiche im Boot. Das ist ein multiprofessioneller Ansatz. Ich muss querbeet das Haus mitdenken. Und wenn ich von oben keinen Rückhalt habe und auch die Ressourcen nicht habe, dann ist es so ein bisschen Tropfen auf dem heißen Stein.
Genau. Die Zusammenarbeit zwischen Pflege und Ärzten und zwischen den einzelnen Fachbereichen ist dabei wirklich enorm wichtig. Da ist das gegenseitige Zuhören extrem wichtig, weil das Delir wird aufgefasst meist von der Pflege. Ja, auch wenn sich als solches erkannt wird, dass der Patient sich verändert hat, erkennt die Pflege und das ist wichtig. Und dann muss die Ärztin oder der Arzt merken, dass wenn die Pflege sagt, er ist verändert, dass er dann Ursachen suchen muss oder sie. Ja, und dass er darauf achtet, wenn er so eine Information kriegt und die nicht durchrauscht, weil das ist häufig das Problem.
Ja, wunderbar. Wir haben jetzt schon einige Zeit geredet und deswegen also dem Thema natürlich nie gerecht geworden, weil wir natürlich noch viel mehr darüber reden können und wir verlinken euch ja natürlich auch noch Informationen in den Shownotes. Wenn ihr die Studiendaten sucht, wir stellen euch ein paar Links zur Verfügung, die Pavel-Studie zum Beispiel und auch was so an Delir-Programmen zur Verfügung steht. Und wir kommen jetzt noch ein bisschen zu dem letzten gewohnten Punkt. Was sind so die wesentlichen Kernaspekte, so eine Art Zusammenfassung, ein Abstract könnte man sagen, was besonders wichtig ist, wenn wir auf das Thema blicken. Wer möchte anfangen, Frau Thomas oder Frau von Arnim?
Also Risikopatienten früh erkennen. Entweder schon bei Aufnahme, so früh wie möglich, am liebsten schon beim Hausarzt oder Hausärztin, bevor jemand ins Krankenhaus kommt. Früh erkennen, auch wenn ein Delir entsteht. Ja, Frühscreen.
Genau. Zweitens ist regelmäßiges Delir-Screening, damit man das Delir früh erkennt. Mindestens einmal am Tag.
Und dann nehmen Sie mit, Delir ist ein Notfall. Ursachen echt rasch erkennen und nicht 3 Tage warten, bis irgendwie jemand aus der Psychiatrie oder Neurologie zum Konzil kommt. Selbst mitdenken, Ursachen systematisch abchecken, sinnvolle Dinge tun und dann auch rasch behandeln.
Genau, Prävention ist immer Patienten aktiv halten, ein Gespräch führen, Angehörige motivieren, dass sie kommen, Patienten mobilisieren. Allein das Stehen auf dem Boden erdet, ist auch fürs Delir wichtig. Das Anziehen von normaler Kleidung ist Reorientierung fürs Delir. Ja. Und therapeutisch, Christine?
Ja, therapeutisch ist es Teamaufgabe. Ja, das heißt, ich brauche ein Team über alle Gesundheitsfachberufe, die da in einem Strang ziehen, Patienten aktivieren, rausholen. So wenig wie möglich, aber so viel wie notwendig Medikamente und Multikomponentenprogramme umsetzen, sich die, wie heißt es so schön, Stakeholder im Krankenhaus an Bord holen.
Genau, und die Folgen beachten. Ja, und die Folgen beachten. Das heißt, die Patienten auch nach dem Krankenhausaufenthalt, wenn zum Beispiel kognitives Defizit aufgefallen ist, ein Delir gewesen ist, eine Gedächtnisambulanz danach überweisen, damit die Diagnostik komplettiert werden kann. Ja, eine Depression vielleicht behandelt werden kann. Oder aber dem Hausarzt aufschreiben, kein Delir gewesen. Erfolgreich verhindert.
Das ist natürlich das Beste. Wenn eins aufgetreten ist, gilt sozusagen der Fußballsatz. Nach dem Delir ist vorm Delir. die Patienten nochmal ganz besonders im Blick behalten, wenn irgendwelche Risikosituationen auftreten.
Sehr gut, sehr schön, vielen Dank. Und wir schreiben jetzt auch nicht mehr Durchgangssyndrom in die Dokumente, richtig?
Nein.
Nein, super. Das machen wir nicht mehr. Gut, wunderbar. Ja, herzlichen Dank.
Wir schreiben danke. Immer Delir oder Verwirrtheit.
Ja, sehr gut. Genau, dann wollen wir irgendwann hoffen, dass wir das letzte Mal gelesen haben in irgendeiner Akte. Und herzlichen Dank an die Gäste für unseren tollen, also für den tollen Beitrag, wie ich finde. Und herzlichen Dank an deinen oder für dein Zuhören und schalte auch das nächste Mal gerne wieder ein zu weiteren Beiträgen bei uns auf dem Kanal Klinisch Relevant. Wir wünschen dir viel Erfolg in deiner klinischen Praxis und ja, viel Erfolg auch bei der DW-Prävention und alles Gute. Bis dann. Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.